Ciao a tutti, benvenuti alla Formula 1 MS Cruises Gran Premio del Made in Italy dell'Emilia Romagna. David, liebe Freunde, ist auch mein Italienisch aufgebraucht für heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir sind heute in Italien, wie ihr merkt. Wir gucken uns alle möglichen Themen an auf Hinblick auf den Imola Grand Prix, den wir einfach Imola Grand Prix nennen. Nicht den vollen Namen, den ich gerade gesagt habe, den sich kein Schwein merken kann. Wir haben ein volles Programm heute. Der Start der Europasaison. Traditionell Upgrades, Upgrades, Upgrades. Das sind die großen Themen. Quer durchs Feld haben alle neue Teile an Bord. Da schauen wir genauer drauf. Wir haben wie immer für euch die Streckeninfos, Übertragungszeiten, damit ihr keine Session verpasst. Und heiße News aus dem Paddock. Ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Ich bin Dave.
Ich bin der Sebastian.
Ab dafür.
So, Imola ist angesagt und das ist ja wirklich für mich und wahrscheinlich auch für die meisten anderen eine der schönsten Rennstrecken. Ich spreche da aus Videospielerfahrung. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken, die ich früher immer auf der PlayStation gespielt habe. Und hat einiges zu bieten. Also ist grundsätzlich recht schnell, hat einige Höhenunterschiede. Gerade läuft schon das freie Training 1, ziehe ich mir gerade in der Mittagspause rein und da hat Alex Albon schon der musste sein Auto abstellen und da hat man auch schön gesehen, wie es da teilweise abschüssig oder eben bergauf geht. Also sieht man so beim normalen TV-Bild nicht so sehr, aber es ist schon echt bemerkenswert. Also grundsätzlich hat er eine ganz gute Mischung aus mittelschnellen und langsamen Kurven und aber auch viele, viele sehr schnelle Ecken, die teilweise auch gar nicht so wirklich als Kurven durchgehen, sondern ja, als angebogene Geraden vielleicht eher. Ja, wir haben gerade schon darüber diskutiert, ich habe mit meinem Imola-Wissen schon ziemlich gefailt, weil ich die Position der Kurven leider nicht weiß, anders als Dave. Deswegen darfst du jetzt auch sagen, wie die klangvollen Namen dieser Kurven heißen.
Ich wollte gerade sagen, es klingt ist ein wichtiges Merkmal für eine tolle Strecke und das ist Imola zweifelsohne. Ja. Sind ja klangvolle Namen, klangvolle Namen der Kurven. Normalerweise, und so referenzieren die alle Piloten die Kurven ja auch, es ist immer Turn 1, Turn 2, wie auch immer. Aber ich habe gelogen, ich habe noch ein bisschen Italienisch für euch. Zieht euch das mal rein. Wenn eine Strecke Kurven hat, die heißen Rivazza, Piratella, Tamburello, solche Namen, das macht doch gleich, ne? Da kommt man gleich ein bisschen in Wallung, da kommt das Puristenherz auch ein bisschen durch und man hat direkt eine Vorstellung, ja? Ja. Man weiß, wenn man es denn weiß, lieber Sebastian, und da üben wir noch,
üben wir noch ein bisschen.
Wenn man es denn weiß, hat man direkt die Kurve ja auch wirklich dann vor Augen und weiß, dass es die Ecke da ist, dieses, jenes passiert. Und ja, Imola hat ja auch eine reiche Geschichte, da kommen wir sicher auch gleich drauf zu sprechen. Ich finde es immer einen schönen Touch, ist mir immer lieber, als wenn die Sachen nur Turn 1, Turn 2 heißen. Das ist austauschbar und auf jede Strecke anzuwenden. Eine Rivazza gibt es nur zweimal, und zwar Teil 1 und 2 in Imola.
Den Imola Grand Prix selber gibt es aber dafür schon seit 1980. Da ist der erste Grand Prix ausgetragen worden. 30 S1-Rennen sind bisher darauf gefahren worden. Also es gab eine ganze Weile keinen Imola Grand Prix. Und einer der Fahrer, und das nehme ich jetzt einfach mal schon mal vorweg, das ist der liebe Nico Hülkenberg, der hat tatsächlich, obwohl er schon so lange dabei ist, noch nie ein Rennen auf Imola im Formel-1-Wagen gefahren. Also das ist auch schon
auch in keinem anderen Wagen.
Das ist so eigentlich Serie, total absurd, ja. Aber es ist so, die meisten Siege hat auch ein deutscher Fahrer. Logischerweise kann es kein Nico Hülkenberg sein, so selten wie der darauf gefahren ist und so wenige Siege, wie der aktuell noch hat. Es war Michael Schumacher natürlich. 7 Siege und Ferrari hat dann dementsprechend auch als Team mit Williams aber zusammen die meisten Siege. Die haben jeweils 8 Siege eingefahren auf dieser Strecke. Der letzte Sieger, bin ich überraschend, war Max Verstappen. Und der Rundenrekord, wir sprechen da immer von den Rennrunden und nicht von den Qualifikationsrunden, der liegt weiterhin bei Lewis Hamilton. 1:15.484 aus dem Jahr 2020. Mal schauen, ob der vielleicht wackelt heute. Joe, eine DRS-Zone gibt es auf anderen Strecken reichlich, aber ich glaube trotzdem ist da einiges an Action, auf das wir uns einstellen können. Und die Historie hat es ja gezeigt, Dave.
Die Historie hat es definitiv gezeigt. Die Historie hat übrigens gezeigt, dass wir letztes Jahr leider kein Rennen in Imola hatten. Ja. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, letztes Jahr um diese Zeit gab es diese furchtbaren Überflutungen und Überschwemmungen in der Gegend. Kurzfristig wurde das Rennen damals abgesagt. Schade, aber ja, natürlich hoffen wir, dass die meisten Sachen soweit wieder aufgebaut sind. Und tatsächlich haben wir auch einige Piloten mitgeholfen damals. Der Formel 1-Tross war zum Teil schon in Imola vor Ort und ich erinnere mich zum Beispiel an Bilder, ja, wo Yuki Tsunoda ganz selbstverständlich mitgeholfen hat, da Schlamm und Wasser irgendwie zu beseitigen und sich da, ja, gut hervorgetan hat, mit angepackt hat. Hervorragend. Aber die reichhaltige Geschichte des großen Preises von Italien war es ein paar Mal, von San Marino war es ein paar Mal, jetzt ist es der große Preis der Emilia-Romagna. Gab hervorragende Rennen. 1991 zum Beispiel, ein gewisser Senna mit seinen Teamkollegen Gerhard Berger damals haben mal das gesamte Feld überrundet. legendäres Rennen. Das gesamte Feld zu überrunden fiel an diesem Tag aber auch gar nicht so schwer, denn die meisten anderen konkurrenzfähigen Autos, die Williams, die Ferrari dieser Zeit, sind ausgefallen. Auf Platz 3 lag ein Dallara von JJ Leto damals und Pierluigi Martini konnte im Minardi, die auch damals schon hoffnungslos unterlegen waren, sogar auf Rang 4 vorfahren. Also so cool es klingt, dass die beiden das gesamte Feld überrundet haben, es war ja eine Mehrklassengesellschaft an diesem Tag und letztendlich waren nur die beiden McLaren wirklich konkurrenzfähige Autos. 1996, der Michael Schumacher, den du schon angesprochen hast, holte damals seine erste Pole für Ferrari, ausgerechnet in Imola, also auf italienischem Boden. Super Story damals, paar Meter weiter ist er dann gleich hat sich gedreht, die Strecke verlassen, weil die Antriebsachse hinten gebrochen ist. Das war leider 1996 so ein Dauerthema, der Ferrari war hier und da relativ schnell, aber unfassbar fehleranfällig. Ich erinnere mich da noch an Bildschlagzeilen aus diesen Jahren, da hat Schumi richtig gelitten, aber trotzdem sehr emotional, die erste Pole im Ferrari in Italien, das war eine coole Geschichte damals. 2005 war Michael Schumacher auch an einem weiteren legendären Rennwochenende oder in dem Fall sogar Rennen beteiligt in Imola, als er viele, viele Runden lang keinen geringeren als Fernando Alonso, der heute noch mitfährt, damals verfolgt hat. 10, 15, 20 Runden lang hing er da dem Renault von Alonso im Nacken, kam aber nicht vorbei, obwohl er schneller war. Also großartige Defensive Masterclass von Fernando Alonso damals schon. Er hat es bis heute drauf. Mal gucken, wie er dieses Jahr abschneidet. Natürlich darf man nicht unerwähnt lassen das ganz, ganz schwarze Wochenende von 1994, wo Roland Ratzenberger und Senna damals ihr Leben lassen mussten. Es wurden auch super Aktionen gestartet, weil sich dieses Ereignis eben 2024, also heuer, zum 30. Mal jährt. Da sprechen wir gleich noch drüber. Falls ihr uns auf YouTube guckt, zuguckt, ich habe nicht umsonst ein Senna-Shirt an heute. Also es ist auf jeden Fall auch ganz besonders in diesem Jahr Zeit, den schlimmen Ereignissen von damals zu gedenken. Das tun wir auch, natürlich. Aber ja.
Es gab übrigens, und das würde ich noch gerne hinzufügen, 2003 ein ganz besonderes Rennen. Da ist nämlich die Mutter von Michael Schumacher gestorben. Und Ralf Schumacher war ja damals auch im Fahrerfeld dabei. Und beide Brüder sind an den Start gegangen. Michael Schumacher hat das Rennen sogar gewonnen. So einem Tag, das ist heftig und zeigt auch die unglaublichen Leistungen, die Ralf Schumacher auch, aber halt vor allem Michael Schumacher in der Formel 1 vollbracht haben. Also das ist schon wirklich ein Grand Prix mit wahnsinnig viel Tradition und unglaublichen Geschichten. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal auf das, was uns erwartet dieses Wochenende. Denn die Geschichten, die könnt auch ihr mitverfolgen natürlich im Fernsehen oder im Stream. Und dazu müsst ihr zu folgenden Zeiten unterwegs sein. Am Samstag, ich fange jetzt einfach mal am Samstag an. 12.30 Uhr, 13.30 Uhr freies Training 3, 16 bis 17 Uhr Qualifying und am Sonntag dann um 15 Uhr das Rennen. Dürft ihr nicht verpassen und wenn ihr in Zukunft auch immer auf dem Laufenden sein wollt, folgt uns auf Instagram, denn da haben wir den Post mit unserem Streckenguide jedes Mal vor dem Rennwochenende für euch vorbereitet. Dave macht das immer wunderbar und vielleicht noch auch eine Zusatzinfo. In der Imola Boxengasse, da verliert man verhältnismäßig viel Zeit in Relation zu anderen Kursen, das ist also auch sicherlich ein Faktor, vor allem wenn es dann um Virtual Safety Car, Safety Car Phasen geht und generell die Strategie, also da wird einiges davon abhängen und dann würde ich sagen, springen wir doch vielleicht mal zu den News aus dem Paddock, da hast du auch noch ein paar Geschichten für uns.
Ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, es wird an allen Ecken und Enden natürlich den schlimmen Ereignissen von 1994 gedacht, dieser Tage. Es gab auch schon eben 30. April, Todestag von Roland Ratzenberger, und 1. Mai, Todestag von Ayrton Senna. Ein Event sozusagen, ja, eine große Veranstaltung in Imola. Da wurden verschiedene Aktionen einfach umgesetzt, betrieben, um das Vermächtnis dieser beiden Piloten, auch im Hinblick auf die Sicherheit, die es heute gibt in der Formel 1 und im Rennsport allgemein. Da wurde eben an vielen Stellen gedacht und Tribut gezollt und Respekt gezollt und so weiter. Und eine ganz tolle Szene gab es gestern, also am Donnerstag vor dem Rennwochenende. Sebastian Vettel war mal wieder zu Gast bei seinen alten Kollegen. Und es gab da eine Aktion, das habt ihr sicher auf Social Media schon gesehen. Wir haben es auch gestern geteilt auf Instagram, einige Bilder und Videos dazu. Ganz viele Piloten und Funktionäre haben sich zusammengetan. Fast alle hatten gelbe T-Shirts an, natürlich in den Senna-Farben, so wie sein Helm damals eben aussah. Gelber Helm mit Blau und Grün natürlich mit Streifen. Die haben sich da zusammengetan und sind um die Strecke gelaufen, gejoggt und haben dann eben in Tamburello, der Stelle, wo Senna eben verstorben ist, und ein paar Meter weiter in der, heute ist es die Villeneuve-Schikane, damals war es die Villeneuve-Kurve, haben sie kurz angehalten, innegehalten, eben dem Verstorbenen Tribut gezollt. Es gab dann in der Tamburello-Kurve, da hatten die Piloten auch so kleine Vorhängeschlösser, die waren auch eben gelabelt, sahen auch so gelb mit grün und blauen Streifen, da so sahen die aus. Und Sebastian Vettel hat eine ziemlich berührende Rede gehalten und hat seine Kollegen gebeten, doch symbolisch Gedanken und Erinnerungen an die beiden verstorbenen Piloten zu fassen und symbolisch eben als Schloss an den Zaun zu hängen. Also dass diese Gedanken und Symbole, die alle Piloten eben mit ihren Helden da verbinden, sozusagen für immer an der Strecke wohnen bleiben in diesen Schlössern. War eine ganz, ganz coole Aktion auf jeden Fall. Richtig tolle Geste. Hat auch natürlich sehr viel Anklang gefunden und ist eine coole Art, da auf jeden Fall Respekt zu zollen. Der Respekt, der den beiden auch natürlich gebührt. Zusätzlich wird Sebastian Vettel übrigens auch noch ein paar Runden drehen an diesem Wochenende. Im McLaren von 1993, also von Senna tatsächlich, wird ein paar Runden um den Kurs in Imola fahren. Ich gehe schwer davon aus, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe schwer davon aus, dass das auch mit seiner Race Without a Trace Initiative dann zu tun hat. Er hat ja ein paar Autos aus dieser Ära in privatem Besitz und hat die entsprechend umbauen lassen, dass die Motoren aus der Zeit, ich glaube im McLaren müsste es ein V8 Ford sein, lass mich nicht lügen. Es gibt aber auch diesen V10 Williams, den er schon in Silverstone pilotiert hat, die fahren mit Sprit, der keinerlei Emissionen irgendwie hinterlässt. Also komplett emissionsfreier Sprit. Die Motoren funktionieren damit und brüllen einfach wie eh und je. Also das ist eine coole Sache. Es ist möglich, diese Motoren und auch alle anderen Motoren mit emissionsfreiem Sprit zu betreiben heute schon. Gut, der ist noch sauteuer, aber mit solchen Initiativen setzt man ja auch Zeichen und sorgt vielleicht dafür, dass es da weitergeht in der Entwicklung, dass solche fossilen, eben nicht fossilen Brennstoffe mal nachhaltig und auch so produziert werden können, dass sie auch Otto Normalverbraucher mal zugutekommen können.
Es hieß, dass es eventuell 2030 soweit sein könnte, dann Hybridmotoren abgeschafft werden und eventuell dann sowas wiederkommen kann. Bis dann ist aber noch lange hin und ich würde sagen...
Laute Motoren.
Und bis dann ist es noch lange hin, aber wir können schon mal vorausgreifen auch auf die Dinge, die wirklich das Rennen extrem beeinflussen werden. Und zwar, es könnte ein bisschen Regen geben, zum Glück nicht so viel wie letztes Jahr, zum Glück. Aber das könnte zumindest mal das Rennwochenende sehr spannend gestalten. Und es gibt sehr, sehr große Updates bei Mercedes, Ferrari, Red Bull und sogar bei Aston Martin oder vor allem bei Aston Martin. Die haben nämlich anscheinend so mehr oder weniger das ganze Auto umgekrempelt. Also wenn man da sehr, sehr gespannt sein, spätestens Samstag dann im Qualifying, wie sich das Ganze dann abzeichnet. Also ich persönlich erwarte ja wirklich einiges. Und damit würde ich sagen, Dave, können wir ja eigentlich auch schon zu unserer Prediction springen, oder?
Könnten wir. Wir könnten aber auch noch sagen, dass die ganzen Upgrades, die du gerade schon ganz kurz umrissen hast, tatsächlich dafür sorgen können, dass sich die Machtverhältnisse enorm verschieben. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass tatsächlich in Imola die Saison nochmal startet. Nein. Ich glaube, so groß werden die Schritte sein. McLaren hat es schon vorgemacht. Die haben ihr Upgrade zumindest an einem Auto, am Auto von Lando Norris, schon auf Miami vorgezogen. Ich glaube, ähnliche Schritte werden viele, viele andere Teams auch machen. Sauber zum Beispiel, die werden das halbe Auto umbauen und vor allem auch ihr Equipment für den Boxenstopp. Das war ja die große Krux bei der Schweizer Truppe bisher. Da kommen definitiv neue Teile, also wirklich hardware-seitig. Die sollten da jetzt auch up-to-date sein. Wir werden auf jeden Fall auf die Boxenstopps ein Auge haben. Und Charles Leclerc, einen neuen Renningenieur, das darf man vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen, ist ein ungewöhnlicher Schritt mitten in der Saison. Ferrari hat sich dazu entschieden. Mal gucken, wie die beiden dann zurechtkommen und was die Hintergründe sind, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht finden wir das raus und werden das in einer der nächsten Episoden thematisieren. Ja. Aber du sagst es, lass uns zu unserer garantiert falschen Prognose kommen für das Rennen am Sonntag. Wir haben ja kein Sprintwochenende, das habt ihr euch sicher schon erschlossen. Also ganz regulär, ein Qualifying, einen großen Preis. So mögen wir das gerne. Sebastian, leg vor, was denkst du, wie geht das Rennen am Sonntag
aus? Also ich vermute, dass die Upgrades zünden werden bei einigen Teams und ich werde jetzt mal ganz verwegen Verstappen mal nicht auf das Podium hieven. Allein schon, weil ich es mir insofern wünsche, als dass das den WM-Kampf nochmal so richtig zünden könnte. Das wäre natürlich eine schöne Sache, vielleicht auch für Verstappen-Fans, so wie das vielleicht im ersten Moment tut, wenn Verstappen es nicht auf Podium schaffen sollte. Aber vielleicht ist es auch mehr Wunsch als, realistische Voraussage. Aber ich mach's
da war
kurz.
Der Wunsch Vater des Gedanken,
ich sag,
wie man sagt.
Mercedes macht einen großen Sprung, aber Ferrari noch viel mehr. Und ich würde jetzt mal sagen, Leclerc auf Platz 1, dann der Carlos Sainz als sein Teamkollege auf Platz 2 und dahinter Lewis Hamilton. Mal schauen, ob es kommt. Was sagst du?
Sehr mutig, sehr mutig. Die italienische Seele. Ich glaube, du hast zu viel Pizza gegessen diese
Woche. Habe ich gemacht, ja. Vielleicht liegt es dran. Und heute Nudeln, also ja, aber ja, man muss sich ja irgendwie einstimmen.
Geil, geil. Ja, unsere genauen Predictions übrigens kurz an dieser Stelle findet ihr im Lauf des Tages heute, wahrscheinlich sobald diese Episode draußen ist, gibt sie schon auf Instagram. Da predikten wir tatsächlich auch immer die Pole Position. Das machen wir jetzt hier in der Episode nicht. Ich sage euch aber trotzdem, dass ich Charles Leclerc auf der Pole sehe. Soweit gehe ich da mit dir noch d'accord. Tatsächlich erwarte ich aber ein komplett anderes Podium als Sebastian. Ja. Und zwar ohne Charles Leclerc und auch ohne Ferrari-Beteiligung. Fürchte ich, geht da wieder was schief für die. Weiß nicht, ist so ein Bauchgefühl. Ich erwarte aber tatsächlich sehr stark den Fuchs Alonso, den wir auch schon angesprochen hatten in dieser Folge. Ich glaube, Aston Martin wird einen großen, großen Sprung machen. Alonso, wie man ihn kennt, wird Blut lecken und absolut das Maximum wieder rausholen. Ich glaube, er kann sogar aufs Podium fahren. Wäre das erste Podium, glaube ich, in diesem Jahr für Aston Martin. Also Alonso auf der 3. Max Verstappen sehe ich auf Platz 2. Denke auch, die Red Bull werden einen großen Sprung machen und grundsätzlich sehr vorne bei der Musik dabei sein. Es wird sehr knapp beim Kampf um die Pole. Wie gesagt, da sehe ich Charles Leclerc einen Hauch vorne. Aber Max Verstappen wird wahrscheinlich aus Reihe 1 starten. Trotzdem glaube ich, auch bei ihm wird das Rennen nicht ganz glatt laufen. Möglich, dass der Regen da auch ein bisschen bei mitspielt. Und Platz 1 und den Sieger, da sehe ich einen Wiederholungstäter. In Miami hat er noch seinen ersten Sieg geholt. Ich glaube, Lando Norris wird in Imola direkt seinen zweiten nachlegen. Warum glaube ich das? Lando Norris ist traditionell sehr stark in Imola. Das hat er in den letzten Jahren immer bewiesen. Da war er auch auf dem Podium unterwegs mit einem McLaren, der in Relation zur Spitze deutlich schlechter war als heuer. Falls es regnen sollte, sehe ich Lando Norris erst recht vorne. Er ist auch ein hervorragender Regenpilot. Und ich glaube auch, als dritter Faktor ist einfach der Schub an Selbstbewusstsein jetzt nach seinem ersten Sieg, nachdem dieser Knoten geplatzt ist. Der Schub ist so groß, dass er jetzt direkt nachlegen wird und alles rausholen wird, was im McLaren drinsteckt. Die haben ja schon die Upgrades, vielleicht ist das auch noch ein kleiner Faktor. Sie haben schon Daten, sie wissen, wie sich das Auto verhält, ob die Upgrades halten, was sie versprochen haben. Offensichtlich tun sie das. Deshalb setze ich alles auf einen Lando Norris-Sieg.
So, was sagt ihr? So. Glaubt ihr, dass es so kommt wie ein Dave oder ein Sebastian das predikten? Oder glaubt ihr, es ist Quatsch und es kommt ganz anders? Schreibt es uns.
Oder habt ihr Ahnung?
Schreibt es uns in die Kommentare auf YouTube und dann würde ich sagen, freut euch auf einen hoffentlich wunderbaren Grand Prix in Imola und wir hören uns dann nach diesem Wochenende zu den Fahrerbewertungen und davor natürlich nochmal zu unseren Highlights des Rennwochenendes. Bis dann, macht's gut.
So machen wir das. Bis dann, ciao, ciao.